Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die Weltwirtschaft bewegen. Die deutsche Industrie hat ihre Produktion zu Jahresanfang gleich gesteigert. Trotzdem ist die Stimmung in der Wirtschaft weiterhin schlecht. Was muss getan werden? Großbritannien. Kommen Sie aus der technischen Rezession raus? Die ersten Zahlen in diesem Jahr sehen ja gar nicht verkehrt aus. Weiterhin reden wir über Bulgarien, Rumänien und die Politik der Europäischen Zentralbank. Und zu guter Letzt USA. Die Anzahl der Zinsschritte werden weniger bis zum Jahresende. Was sind die Erwartungen aktuell? Ja, Uli, lass uns am Anfang wieder Richtung Deutschland gucken. Die deutsche Industrie hat zum Jahresbeginn um gut 1% gegenüber Vormonat zugelegt. Das muss man natürlich das ins Verhältnis setzen, dass die Zahlen für den Dezember nochmal nach unten etwas revidiert worden sind. Trotzdem ist die Stimmung weiterhin nicht gut in der deutschen Wirtschaft. Häufig heißt es ja Standortnachteile in Deutschland. Du hattest ja auch in den letzten Podcasts immer mal wieder drüber gesprochen. Auf der anderen Seite investieren große Firmen wie Tesla, Intel und TSMC in Deutschland. Was muss denn für den deutschen Mittelstand noch weiter getan werden, damit die Investitionen auch vom deutschen Mittelstand nicht nur ins Ausland fließen, sondern auch direkt wieder in Deutschland angelegt werden?
Ja, Sebastian, das sind eigentlich immer die gleichen Themen, die hier in Frage stehen. Das fängt bei Facharbeitern an, geht über Steuern und Abgaben der deutschen Unternehmen, natürlich auch des deutschen Mittelstandes, die auch in großen Teilen nicht so ausweichen können, wie das vielleicht große Unternehmen können. Es geht über Energiepreise, es sind verschiedene Dinge, die den deutschen Standort einfach teuer machen und bürokratisch schwierig und aufwendig. Und das ist der Grund, warum auch der deutsche Mittelstand zunehmend darüber nachdenkt, im Ausland zu investieren und nicht mehr so sehr in Deutschland.
Wie stark schätzt du den Einfluss der aktuellen Streikwellen ein Luftfahrtunternehmen auch auf die weitere Planung der Wirtschaft zu investieren, beziehungsweise auch auf der anderen Seite auf die Wachstumszahlen des BIPs, vor allem in diesem Quartal?
Ja, es ist sicherlich kein Zeichen der Stärke und es ist auch kein Signal an Unternehmen, sei es im Inland oder im Ausland, in Deutschland zu investieren. Die ausländischen Direktinvestitionen sind auf den niedrigsten Stand seit über 10 Jahren gesunken. Und das hängt natürlich neben den vorhin schon angesprochenen Themen auch mit solchen Streiks und Ähnlichem zusammen. Ein Wachstumssignal ist es auch nicht. Und insofern waren ja schon die Befürchtungen für das erste Quartal nicht wirklich gut mit minus 0,1%. Es könnte durchaus sein, dass wir sogar Richtung minus 0,2% dann im ersten Quartal laufen aufgrund dieser Streiks und der damit verbundenen Zurückhaltung. Wir werden sehen, aber wie gesagt, ein Zeichen von Wachstum, Aufbruch und Stärke ist es sicherlich nicht.
Also bleiben wir erstmal weiter in der Rezession.
Das sieht im Moment so aus, ja, da müssen wir also wirklich jetzt andere Dinge in Bewegung setzen. Wir reden vor allen Dingen über eben Bürokratie, Genehmigungen etc. pp., aber auch die Abgabenlast. Die Standortbedingungen insgesamt müssen verbessert werden, ansonsten wird das ein zähes Unterfangen. Wir wissen ja, dass nicht nur der Sachverständigenrat, sondern auch das Institut für Weltwirtschaft in Kiel die deutsche langfristigen Wachstumserwartungen auf nur noch 0,4% gesenkt haben.
Jetzt mache ich mal was wir eigentlich nicht machen sollen. Ich springe jetzt mal direkt von Deutschland Richtung Großbritannien und fange nicht mit der Eurozone weiter an. Aber in Großbritannien haben wir ja beobachtet, dass Großbritannien in der zweiten Jahreszeit letztes Jahr in die technische Rezession gerutscht ist und zum Jahresbeginn das BIP-Wachstum im Januar doch leicht um 0,2% gestiegen ist. Wir hatten über Deutschland gerade über Rezession gesprochen. Jetzt ist so ein bisschen die Hoffnung, dass Großbritannien sich aus dieser technischen Rezession rausentwickelt. Wie groß siehst du diese Hoffnung, diese Chance? Und wie wertest du diesen ersten zarten Anstieg auch darauf ein, was die Bank of England eventuell das machen könnte?
Ja, du hast völlig recht. Im Januar war die Zahl überraschend positiv, die Wachstumszahl für den Januar nochmal gesagt. Es lag vor allen Dingen an der Bauwirtschaft, die 1,1% gewachsen ist, wahrscheinlich wetterabhängig. Also man muss hier Vorsicht walten lassen, dass man nicht aus der einen Schwalbe sozusagen schon den Sommer dekliniert. Wir erwarten insgesamt für Großbritannien für 2024 ein kleines Plus von 0,3%, aber das ist, wie gesagt, ein kleines Plus. Die Inflation ist immer noch zu hoch. Wir reden in der Headline Inflation, also mit dem gesamten Warenkorb, über 4% im Januar diesen Jahres. Die Erwartungen jetzt an die neuen Zahlen für den Februar sind dann 3,5. Also die Inflation geht zurück, ist aber, wie gesagt, immer noch viel zu hoch. Und die Core-Rate liegt sogar bei 5,1, könnte auf 4,6 runtergehen. Also all das sind eigentlich Zahlen, die für die Bank of England noch zu hoch sind, um von 5,25 aus den ersten Zinsschritt nach unten zu machen. Bedenken muss man allerdings, dass diese Ofgem-Verhandlungen, also Energiepreis-Cap-Announcement, dass diese Energiepreise nach unten gehen werden fürs zweite Quartal, also sozusagen die Obergrenze für die privaten durchschnittlichen Haushalte, nach unten gehen wird. Das wird die Inflation noch mal ein bisschen drücken. Trotzdem glaube ich, dass ganz kurzfristig hier keine Zinssenkungen der Bank of England zu erwarten sind, sondern eher gegen Sommer, vielleicht sogar erst im August anstehen werden.
Ja, Uli, ich war letzte Woche unterwegs zum parlamentarischen Abend der Familienunternehmer. Und da sind ein paar Fragen aufgekommen, da habe ich gesagt, das werde ich gerne heute in einem Podcast mal mit dir aufnehmen. Ein Punkt, über den wir gesprochen haben, an dem Abend relativ häufig, war die schwächende Konjunktur in der Eurozone, die rückläufige Inflation, aber auch, dass die EZB die Zinsen bislang nicht gesenkt hat. Und da ging so ein bisschen die Meinung auseinander an dem Abend. Der erste Zinsschritt könnte im Juni kommen, war so ein bisschen eher der kleinere Teil, der es erwartet hat, der größere Teil meinte, das wird noch länger in diesem Jahr dauern. Wie blickst du da aktuell drauf?
Also ich glaube schon, dass es der Juni werden wird, einfach weil nicht nur Frau Lagarde, sondern auch andere Notenbanker mittlerweile doch recht deutlich in diese Richtung verwiesen haben. Und deswegen glaube ich schon, dass der erste Zinsschritt im Juni kommen kann. Allerdings muss man dann sehen, ob die EZB möglicherweise eine Pause einlegen wird, wie viele Schritte sie noch folgen lassen wird. Der Markt geht hier im Moment von insgesamt 4 Zinsschritten, also dann noch 3 bis zum Jahresende aus, sodass wir im Einlagensatz von 4% auf 3% sinken werden. Man muss ein bisschen im Auge behalten, auch den September. Denn im September will die Europäische Zentralbank den Spread, also die Differenz zwischen dem Hauptrefinanzierungssatz und dem Einlagensatz von im Moment 50 Basispunkten auf 15 Basispunkte einschränken. Und da wissen wir natürlich nicht sehr genau, wie der Markt reagieren wird und wie das dann insgesamt vonstatten geht. Aber das ist zumindest die Idee. Und vor dem Hintergrund, wie gesagt, erwarten wir den ersten Zinsschritt im Juni und dann weitere im Laufe des Jahres.
Ja, ein weiteres Thema waren natürlich auch Möglichkeiten, Chancen in Osteuropa. Ein Thema, ein Land, was immer wieder angesprochen wurde, war auch Bulgarien. Bulgarien plant ja ab Januar 25 der Eurozone beizutreten. Aktuell natürlich sehr hohe Inflation, was so ein bisschen wie die größte Hürde eigentlich aussieht. Wie auch im Rest von Europa kämpft Bulgarien mit steigenden Inflationsraten oder mit hohen Inflationsraten und es ist dann auch schwierig, die momentan in den Griff zu bekommen. Bulgarien gilt so ein bisschen als das ärmste Land in Europa. Welche Chancen siehst du für die bulgarische Wirtschaft mit dem Beitritt zur Währungsunion?
Ja, mal gucken, ob sie denn und wie sie denn dann kommen wird. Fakt ist ja, dass der Lev relativ stabil ist zum Euro und dass Bulgarien sich auch sehr stark bemüht, die Maastricht-Kriterien, wenn man die noch einmal bemühen darf, einzuhalten. Die Schulden im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt sind sehr, sehr niedrig, vor allem für europäische Verhältnisse bei gut 20%. Das Haushaltsdefizit lag zuletzt bei 2,9%, also auch hier würden wir innerhalb der Kriterien liegen. Die Inflation ist im Februar noch 3,3 gewesen, kam von 3,8 runter, also ist ein wenig zu hoch, aber auf dem richtigen Weg. Und insofern kann man sozusagen, was die Maastricht-Kriterien angeht, Bulgarien gar keinen Vorwurf machen. Ein bisschen komplizierter scheint mir die politische Situation im Moment auszusehen. Man hat im Sommer des letzten Jahres eine Regierung geformt mit Koalitionsparteien, die sich aber nicht so richtig grün sind. Der Regierungschef Denkov war verabredet worden, sollte zurücktreten, um seiner Koalitionärin Maria Gabriel Platz zu machen. Das hat er auch getan. Allerdings sind jetzt doch wieder Fragezeichen hinter der neuen Regierungsbildung aufgetreten, die vom Staatspräsidenten Radev ausgerufen werden muss. Denn der langjährige Ministerpräsident und Parteifreund von Maria Gabriel, Borisov, hat mittlerweile Neuwahlen gefordert. So, jetzt kann das natürlich alles ein politisches Geplänkel sein. Das ist schwierig zu sagen. Wir hatten zuletzt 5 Parlamentswahlen in 3 Jahren in Bulgarien. Also hoffentlich reißt man sich da zusammen, aber gewiss ist das nicht. Und insofern muss man, glaube ich, ein bisschen Auge haben hier auf das politische System, die Regierungsbildung. Bei der letzten Wahl war die Wahlbeteiligung oder lag die Wahlbeteiligung nur bei 40%. Die Bevölkerung wendet sich, hat ja schon gesagt, 5 Wahlen in noch nicht mal 3 Jahren von der Politik ab. Und vertrauensbildende Maßnahmen sind hier also dringend erforderlich. Und das bedeutet eben eine einigermaßen stabile Regierung. Ich glaube, dass bei solchen Entscheidungen, Euro, Beitritt oder nicht, auch diese Dinge eine Rolle spielen werden. Und von daher, ja, formal sind sie auf einem guten Wege, diese Maastricht-Kriterien einzuhalten. Aber politisch gibt es da sicherlich noch ein paar Hausaufgaben zu machen.
Ein weiteres Land, was angesprochen wurde, ist Rumänien. Rumänien kämpft ja auch mit einer hohen Inflation, ich glaube Kerninflation um die 8%. Wie blickst du aktuell auf Rumänien?
Ja, sehr spannendes Land. Die Währung ist ein bisschen schwächer geworden zum Euro. Das Wachstum war natürlich auch nicht grandios in 2023. Der größte Handelspartner ist die Bundesrepublik Deutschland. Und wenn Deutschland schwächelt, dann ist das natürlich auch kein richtig gutes Zeichen für Rumänien. Wir haben immer noch einen relativ großen Bereich der Landwirtschaft mit über 10%. Es gibt sicherlich auch Sonderkonjunkturen darüber, dass man ja zum Teil zumindest den ukrainischen Export organisiert, Getreide etc. dann über rumänische Häfen verschifft werden. Die Erwartung wäre auch hier, dass die Wachstumszahlen in 2024 wieder zunehmen sollten und auch Richtung 2025, dass die Inflation runterkommt, die im letzten Jahr noch im Durchschnitt bei fast 10% gelegen haben sollte. Du hattest ja gerade schon gesagt, im Moment auch sehr hoch, 7,2, die Notenbank bei 7%. Also, dass hier die Inflation weiter fällt, im Durchschnitt auf 5,8 in 2024 und damit die Notenbank dann die Möglichkeit hat, vielleicht Richtung Mai, spätestens Richtung Sommer, dann auch die ersten Zinsschritte nach unten zu tun. Das würde das Wachstum ankurbeln, denn der private Konsum und auch das Kreditwachstum sind relativ schwach. Das Wachstum, was wir hatten in 2023, wurde insbesondere durch die europäischen Transferzahlungen generiert und in 2024 sollte dann eben ein höheres Kreditwachstum, privater Konsum mit niedrigerer Inflation, also Kaufkraft und niedrigeren Zinsen dann dazukommen. So dass ich glaube, dass sich Rumäniens Wirtschaft von hier aus ein Stück weit wieder erholen wird.
Ja, Uli, lass uns doch einmal zum Abschluss über den Atlantik rüber gucken, Richtung USA. Diese Woche steht die nächste Sitzung der US-Notenbank an. Die Erzeugerpreise sind im Februar um 0,6% gestiegen über Vormonat und um 1,6% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Beide Werte also deutlich über den Markterwartungen, was auf einen Anhalt der Inflationsdruck hindeutet. Jetzt habe ich gesagt, das nächste Event steht vor der Tür mit der Sitzung der FED am Mittwoch. Oder ist es eher ein Non-Event, was kommen wird?
Ja, ich glaube nicht, dass es ein Non-Event wird. Und zwar weniger, weil ich Erwartungen an Zinsänderungen habe. Aber weil die amerikanische Notenbank ihre Prognosen aktualisieren wird, sowohl für das Bruttoinlandsprodukt als auch für die Inflation. Und sie werden diese sogenannten Dot-Plots veröffentlichen, also die Datenpunkte, wo die Mitglieder des Geldpolitischen Rates die Zinsen in den nächsten Monaten erwarten. Und da könnte es schon ein paar Änderungen geben gegenüber der letzten Prognose aus dem letzten Jahr noch, nämlich, dass sowohl die Erwartungen für Inflation als auch für Wachstum nach oben genommen werden. Wir erinnern uns alle, wir hatten in 2023 lange darüber diskutiert, ob die USA und wie sehr sie denn in die Rezession schleudern würden, geraten würden. Im Moment sieht es ja so aus, als ob es gar keine Rezession geben könnte. Ich glaube, dass wir noch nicht da das letzte Wort gesprochen haben. Aber das Wachstum sieht doch deutlich besser aus und vor dem Hintergrund normal sollten oder könnte es sein, dass die FED sowohl die Wachstums- wie dann auch die Inflationsprognosen nach oben nehmen wird. Und das würde natürlich bedeuten, dass es deutlich weniger Zinsschritte nach unten geben wird. Nichtsdestotrotz glaube ich auch hier nach dem Auftritt von Jerome Powell, Humphrey Hawkins Testimony im Kongress, dass es die erste Zinssenkung im Juni geben wird. Es kann aber dann tatsächlich gut sein, vor dem Hintergrund nochmal der guten Wachstumszahlen und der doch etwas hartnäckigeren Inflation, dass die FED dann eine Pause einlegt und vielleicht in diesem Jahr noch ein oder zwei weitere Zinsschritte folgen lässt. Das ist schon sehr viel weniger und aus meiner Sicht auch sehr viel realistischer eingepreist, als wir das noch Anfang des Jahres hatten, wo wir mal bis zu 7 Zinsschritten in diesem Jahr in den Erwartungen des Marktes hatten, was wir immer für viel zu viel gehalten haben. Wie gesagt, diese 2 bis 3 Zinsschritte insgesamt in diesem Jahr erscheinen mir doch deutlich plausibler und realistischer.
Ja, Uli, vielen Dank. Also es heißt, es bleibt spannend, du hast gerade gesagt, die Anzahl der am Markt erwartete Zinsschritte in den USA ist deutlich reduziert. Jetzt ist die Frage, Europa und USA fangen beide an mit Zinssenkungen im Juni. Also ich glaube, spannende Wochen stehen auf jeden Fall weiter vor uns. Vielen lieben Dank.
Sehr gerne, Sepp.